Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Führungskräfte treffen täglich Entscheidungen, oft auf Basis ihrer Erfahrung und ihres Bauchgefühls. Doch gerade in einer immer komplexeren Arbeitswelt stellt sich die Frage, reicht das noch aus oder brauchen wir eine andere Art zu entscheiden? Mein heutiger Gast im Interview ist Simon Flossmann. Er ist Professional Scrum Trainer und begleitet Unternehmen dabei, Entscheidungen stärker auf Evidenz statt auf Vermutungen zu stützen. Gemeinsam sprechen wir darüber, was Evidence-Based Management bedeutet, warum viele Unternehmen zwar viel leisten, aber nicht unbedingt Wirkung erzielen und wie Führungskräfte bessere Entscheidungen treffen können. Herzlich willkommen, Simon, schön, dass du da bist.
Hallo Jasmin, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ich würde sagen, wir steigen einmal so ein, dass du dich den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellst. Ich habe jetzt ja einen Satz dazu gesagt, aber es ist natürlich nochmal spannend aus deinem Munde, was dein Hintergrund ist und wie du dazu gekommen bist, dich mit dem Thema Evidence-Based Management zu beschäftigen.
Gehen wir an die Anfangszeit zurück meiner Karriere. Ich habe Mathematik und Informatik studiert und ich glaube, es war 2013 oder so. Eine der ersten Positionen, die ich hatte, war bei Bosch Siemens Haushaltsgeräte im Produktmanagement. Und da habe ich gedacht, naja, ich bin bestens für diesen Job geeignet, analytisches Denken und so weiter und so fort. Und schon in der Anfangszeit, also wir haben das so Softwareentwicklung gemacht, wir haben dann was fertiggestellt und das dann den Stakeholdern präsentiert und die waren hochgradig unzufrieden. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Wir haben quasi alles analytisch richtig gemacht in der Zeit und so weiter und so fort. Und da habe ich das erste Mal gelernt, um erfolgreich zu sein. Also Punkt 1, was ist ein Erfolg? Wie entscheidet man denn, damit es dann erfolgreich ist? Und es muss noch irgendwas anderes geben, außer quasi mathematisch, analytisch, mit Zahlen basiert. Genau. Und die dritte Komponente, die ich dann über die Jahre herausgefunden habe, dass Produktmanagement oder auch Führung generell irgendwie so drei Bereiche sind. Es ist so die Wirtschaftlichkeit, es ist so die technologische Seite und es ist so irgendwie, ich nenne es mal die menschliche Seite. Und in diesem Konstrukt geht es irgendwie zu navigieren und darin müssen wir quasi verstehen, was sind gute Entscheidungen, was bedeutet ein Erfolg in diesen drei Bereichen. Und seither versuche ich das rauszufinden, wenn ich ehrlich bin. Genau, über unterschiedliche Positionen immer so Richtung Produktmanagement in dem Bereich bin ich viel und dann später Richtung Transformationen als Berater habe ich da viel gemacht. Genau, irgendwelche Prozesse und Vorgehenssachen in Unternehmen eingeführt und woran erkennt man daran, dass diese Dinge erfolgreich sind? Und der letzte Satz, und dann halte ich auch schon meine Klappe. Es ist wieder relevanter denn je. Wir hatten jetzt lange dass Softwareentwicklung anders gemacht werden soll, strategische Umstrukturierungen und jetzt mit der neuen KI-Welle habe ich den Eindruck, das Ganze wiederholt sich und wir haben jetzt die Möglichkeit, vor allem als Führungskräfte, das auch ein bisschen besser zu machen. Woran erkennen wir denn, dass wir erfolgreich sind mit unserer KI-Transformationsstrategie? Genau, das ist, wo ich aktuell meinen Kunden helfe. Genau.
Thema KI-Transformationsstrategie ist schon mal ein gutes Stichwort, da schauen wir später nochmal drauf.
Ja.
Ich fand jetzt einen Punkt ganz interessant, den du gesagt hast. Du hast gesagt, du kommst aus der Mathematik, Informatik, Zahlen, Analysen und so weiter. Und hattest da den Eindruck, als du eingestiegen bist sozusagen ins Berufsleben, dass du dich zu sehr auf, oder ich habe es jetzt so verstanden, korrigiere mich gerne, aber dass du dich vielleicht zu sehr auf Zahlen und Auswertungen verlassen hast? Ich in meiner Tätigkeit als Führungskräfteentwicklerin habe immer wieder den Eindruck, dass es gerade umgekehrt ist, dass man sich zu sehr aufs Bauchgefühl verlässt. Das heißt, zu wenig Zahlen, Analysen, Daten, Fakten arbeitet und sich, ja, ich sage mal, aufs Bauchgefühl, Intuition, vielleicht auch sagt, ich habe ja jahrelange Erfahrung, das hat ja immer schon so funktioniert. Das ist ja sozusagen, sind zwei Extreme, würde ich mal sagen. Wie würdest du dein heutiges Verständnis vielleicht in Relation zu diesen zwei Extremen beschreiben?
Ja, genau. Die Frage ist, was ist Evidenz? Also was sind Beweise, dass etwas funktionieren wird und nicht? Und da haben wir zum einen die Intuition. Es hat natürlich auch viele Fallstricke. Man nennt sowas oder kennt man vielleicht auch kognitive Biases. Ich weiß gar nicht, wie man da auf Deutsch sagt. Also eine Sache ist zum Beispiel die.
Wahrnehmungsverzerrungen, glaube ich.
Ah ja, du bist der vom Fach. Du bist vom Fach, du musst es wissen. Und eine Sache ist, da musst du jetzt auch helfen, was der Fachausdruck ist, dass man immer Informationen sucht, die sein Weltbild bestätigen oder wie man die
Ja,
Situation sieht. Das ist,
Confirmation Bias, genau, ja.
genau, da haben wir einmal so den Aspekt. Und dann auf der Zahlenseite haben wir auch den Aspekt, nee, nur weil du laute Zahlen hast, die Zahlen entscheiden jetzt nicht für dich, sondern du brauchst auch die richtigen. Und wie können wir das jetzt zusammenbringen? Das Bauchgefühl auf der einen Seite, was schon auch gefährlich ist, dass es trügerisch ist, aber auch auf der anderen Seite einfach nur Zahlen. Wir sind ja keine Roboter, damit lässt sich auch schwer ein Unternehmen managen, weil man eben nicht alles so messen kann oder auch die Langzeiteffekte. Und genau das ist das, aus meiner Sicht, man braucht beides für gute Entscheidungen. Ich glaube nach wie vor, dass am Ende des Tages ist dateninformiertes Entscheiden, nicht die Daten entscheiden für uns. Und die erste Frage, die wir uns halt stellen müssen, damit wir nicht diesen ganzen kognitiven Verzerrungen auf den Leim gehen, wir brauchen Zahlen. Also welche Zahlen sollten wir denn erheben? Und da gibt es halt Zahlen, die sind da eher hilfreich oder Daten, die sind da eher hilfreicher und Zahlen, die sind da eher wenig hilfreich. Ich kann auch ein konkretes Beispiel machen, wenn du
Ja,
möchtest.
gerne, gerne.
Ich nehme jetzt eins von dem aktuellen Projekt, was ich gerade begleite. Und in den meisten Köpfen geistert halt irgend sowas rum. Mit KI sparen wir, was weiß ich, 20% der Zeit und der Kosten ein. Genau. Und welche Zahlen schaut man sich an? Man schaut sich jetzt an, also man gibt allen Mitarbeitern die Möglichkeit, ein KI-Tool zu nutzen und jetzt schaut, misst man den Erfolg daran, ob das auch jeder nutzt und wie häufig. Genau. Das sind Zahlen, sind aber wenig aussagekräftig, wenn man ehrlich ist über das Ziel, was das Unternehmen oder die Umstrukturierung, Transformation da erreichen möchte. Und das ist der Aspekt von evidenzbasierten. Also wir suchen Evidenz, das uns Erfolg zeigt. Wir suchen nicht Zahlen, damit wir Zahlen haben. Und das ist die große Gefahr. Genau, wenn du möchtest, können wir da noch tiefer reingehen. Ich will nur nicht zu viel erzählen.
Nee, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall tiefer reingehen. Also das bedeutet, also ich fasse jetzt noch mal zwei Dinge, die du gesagt hast, würde ich noch mal aufgreifen. Das eine ist, du hattest, glaube ich, jetzt davon gesprochen, dass aus deiner Sicht die Idee ist, ich glaube, du hattest das genannt, informationsbasiertes Entscheiden
Ja, also
oder
wir haben,
ja.
genau.
Genau, also das ist sozusagen die Idee, ist also nicht zu sagen, die Zahlen treffen sozusagen die Entscheidungen für uns, auch nicht zu sagen, ich verlasse mich nur auf mein Bauchgefühl, sondern wir brauchen beides, wir kombinieren es. Wir brauchen sozusagen die passenden Informationen. Das ist ja jetzt noch der Punkt, den wir uns gleich nochmal anschauen können. Und dann entscheide ich eben gemeinsam mit den Informationen, aber eben auch auf Basis von Erfahrung und Bauchgefühl. Also ich versuche das zu kombinieren in dem Sinne. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, und wir kombinieren das in einer Art und Weise, wie wir lernen, damit wir etwas lernen können. Also wir haben eine Intuition, wir glauben, das ist das, was wir tun sollten. Das sagt uns unser Bauchgefühl. Auf der anderen Seite, jetzt überlegen wir uns, okay, wenn wir erfolgreich sind, woran würden wir das festmachen? Das sind die Zahlen. Und dann folgen wir unserer Intuition, haben aber quasi wie so ein Sicherheitsmechanismus, ein Experiment, wo wir sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt muss dann das und das passiert sein. Daran erkenne ich quasi, dass das auch funktioniert hat. Dann machen wir unser Ding und dann schauen wir uns die Zahlen an. Das ist ein sehr wissenschaftliches Denken, wie man ein Experiment macht. Man definiert am Anfang, was Erfolg bedeutet und was Misserfolg bedeutet. Dann macht man das und dann prüft man es. Und du wirst lachen, das ist eine fundamental andere Art und Weise, wie häufig entschieden wird. Auch im Unternehmenskontext. Häufig entscheiden wir, ich sage immer so, wir entscheiden in einer Art und Weise, dass wir gut schlafen können. So entscheide ich auch. Was meine ich damit? Ich fahre jetzt mit meiner Frau in den Urlaub in die Berge. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich wäre gern ans Meer gefahren. Naja, aber die Entscheidung ist jetzt getroffen. Damit ich jetzt gut schlafen kann und noch eine gute Ehe habe, rede ich mir halt es jetzt schön. Ja, die Berge ist auch schön. Da gibt es ja Seen Und da gibt es schöne Ausblicke und es ist nicht so weit zu fahren. Also ich mache was und danach sammle ich die Zahlen, um mir das Ganze schön zu reden. Das ist jetzt ein
Ja.
total triviales Beispiel, aber das ist eines der häufigen Entscheidungsmuster, wie wir Menschen entscheiden. Und im Unternehmenskontext ist das halt sehr gefährlich, weil das jetzt nicht unbedingt den unternehmerischen Erfolg in den Fokus stellt. Da sollten wir ein bisschen anders vorgehen. Da sollten wir uns erst überlegen, okay, woran erkennen wir denn Erfolg? Jetzt zum Beispiel bei der KI-Einführung. Naja, dass die Leute das nutzen, ist schon mal ein erster Schritt, aber sagt nicht wirklich daraus was aus, dass das Unternehmen davon profitiert. Das produziert ja am Anfang erstmal Kosten, wenn jetzt alle KI-Tools
Ja.
nutzen. Also woran erkennen wir, dass diese Kosteneinsparungen oder Effizienzgewinne wirklich passieren? Und diese Zahlen müssen wir sammeln, dann machen wir Dinge und dann gucken wir, ob sich diese Zahlen verändern. Also
Okay,
als
ja.
Beispiel bei der KI-Einführung wäre jetzt, das könnte man sich da anschauen, Anzahl der, also wenn wir jetzt quasi den Customer Support uns anschauen und der Customer Support nutzt KI-Unterstützung, um Kundenanfragen zu beantworten, dann würden wir jetzt erwarten, dass die mehr Anfragen schaffen und gleichzeitig weniger Kunden sich quasi zurückmelden, dass sie noch weitere Informationen brauchen oder dass sie falsch beraten wurden oder sowas. Das wäre zum Beispiel. Es geht darüber
Okay,
hinaus die
ja.
eigentliche Nutzung. Ja, nutzt du jeden Tag 8 Stunden ChatGPT oder das sagt uns
Ja,
eigentlich gar nicht.
okay. Also das bedeutet, deine oder der Fokus, ich nenne mal Kennzahl, an der ich mich dann orientieren möchte, zu definieren, ist sozusagen, dass ich vorher eine Erfolgsdefinition brauche für ein bestimmtes Projekt oder für das Unternehmen, für was auch immer, worauf sich das halt bezieht. Also ich muss mir überlegen, woran würde ich denn jetzt erkennen, sozusagen, dass zum Beispiel mein Kundenservice erfolgreicher geworden ist, ja,
Genau,
und
genau.
dann und nicht sozusagen sich in anderen Zahlen zu verlieren, was weiß ich, bloß weil die das jetzt häufig genutzt haben, kann ich noch nicht ablesen, sozusagen, ist es auch ein sinnvoller, wirksamer Einsatz in dem Sinne, dass sich mein Erfolg erhöht, sozusagen.
Und das klingt jetzt total, naja, Common Sense, also so sollte man vorgehen. Wer macht das nicht? Das ist doch gesunder Menschenverstand. Das Schwierige daran ist jetzt, vor allem als Führungskraft, das habe ich auch später gelernt, als ich Produktteams geleitet habe, du machst dich halt, du zeigst jetzt öffentlich, wenn du eine Fehlentscheidung triffst. Und alle sagen immer, ja, schnell Fehler machen, alles gut, schnell lernen. Nee, nee, nee. Das sagen alle. In der Realität ist das ganz anders. Es ist super unangenehm, wenn man Fehler macht. Kein Mensch macht gerne Fehler. Also das will ich
Klar,
ja
weil es
eigentlich
natürlich
vermeiden.
mein, also eben schon allein sozusagen so ein, ich spreche jetzt mal aus Sicht der Psychologie, das innere Bedrohungssystem sozusagen aktiviert ist. Ich habe einen Fehler gemacht, oh mein Gott, was passiert jetzt? Wer wird es alles sehen und wie öffentlich mache ich sozusagen diesen Fehler?
Genau, was denken meine Mitarbeiter? Und
Ja.
dann kommen wir in einen interessanten Aspekt. Also auch wenn jetzt rational, logisch, evidenzbasiertes Entscheiden, also wir treffen Entscheidungen auf Daten und Zahlen und vor allem wir erkennen an Daten und Zahlen, ob wir gut entschieden haben, sagen wir es mal so. Das ist die, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Warum finden wir das dann in der Realität so wenig häufig oder warum ist das so wenig häufig verbreitet? Naja, dadurch machen wir halt auch transparent, wenn wir quasi jetzt in Anführungszeichen eine Fehlentscheidung gemacht haben. Und wie schwer mir das schon fällt, das auszusprechen, dass eine Fehlentscheidung so negativ konnotiert. Aber eigentlich ist es ja gar nichts. Wir haben halt entschieden, das hat jetzt halt nicht funktioniert. So, es muss ja deswegen keine schlechte Entscheidung gewesen sein. Und in dem Moment, wo wir sagen, also wir machen jetzt, wir führen jetzt KI ein und unsere Idee ist, dass wir jetzt jedem Zugang zu einem KI geben. Und wir erhoffen uns davon das und das. Und dann schauen wir nach einer gewissen Zeit und es ist halt nicht eingetreten oder es ist eingetreten. Damit sieht jeder, hey, als Führungskraft, du hast ja gerade eine Idee gehabt und es ist nicht aufgegangen. Es kann als Fehler gewertet werden. Das ist das Negative. Das Positive daran ist eigentlich, jetzt haben wir die Möglichkeit, quasi was zu ändern. Okay? Also wir sehen jetzt, ah, wir haben jetzt die und die Maßnahmen gemacht, aber irgendwie die Hebel, die wir eigentlich dachten, das ist verändert. Da passiert gar nichts. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt können wir lernen. Okay, wir haben eine Idee gehabt, hat nicht funktioniert. Und was machen wir jetzt an? Jetzt haben wir 3 Möglichkeiten. Wir können es weiter versuchen, wir können es aufgeben oder wir können was anpassen. Und das ist quasi dieses Lernen, was das ermöglicht, was aber so wenig verbreitet ist in Unternehmen, weil es halt häufig als ein Eingeständnis eines Fehlers gesehen wird.
Ja, ich würde vielleicht noch mal einen Gedanken ergänzen, der mir jetzt gekommen ist. Wir arbeiten ja auch viel mit kleinen Organisationen, kleinen mittelständischen Organisationen, oder auch teilweise wirklich kleinen Teams, ja, wo ich sage mal 10 oder drunter, ja, also das sind ja dann auch wirklich kleine Organisationen. Und da beobachte ich zum Beispiel ein Thema, das ich jetzt auch nochmal ganz spannend in Bezug darauf finde, und zwar ganz oft starten wir sozusagen da zum Beispiel in Führungskräfte Trainings oder Lehrgänge, weil wir machen ja meistens mehr montägige Lehrgänge, damit das auch was bringt, starten wir eben so rein, dass wir erstmal definieren, was heißt denn überhaupt Erfolg, was heißt Führungserfolg, was heißt Unternehmenserfolg und von welchen Kennzahlen kann ich denn das ablesen, ja? Und ich glaube, das wäre vielleicht noch so ein ergänzender Gedanke, dass ich mir vorstellen kann, dass in kleinen Organisationen noch dazu, zu dem, was du gesagt hast, noch dazu kommt, dass es man sozusagen sich mal wirklich auch die Zeit nehmen muss, überhaupt diesen Erfolg, den man in Bezug auf bestimmte Dinge haben möchte, zu definieren und mit Kennzahlen eben auch zu hinterlegen und rauszugehen aus, ich ertrinke sozusagen im operativen Tagesgeschäft, sondern wo möchte ich denn eigentlich hin und die Axt zu schärfen sozusagen, nicht mit der unscharfen Axt weiterzuhacken. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein ergänzender Aspekt, warum es vielleicht auch häufig nicht stattfindet. Also dass dieser, gerade in kleineren Organisationen, dass da halt zu wenig Daten, also dass die Erfolgsdefinition vielleicht nicht klar ist, dass man die Kennzahl nicht so klar definiert hat, dass man auch nicht so ganz klar hat, wie kann ich denn die erheben? Und dass das auch ganz oft ein Hinderungsgrund ist. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Arten von Organisationen du arbeitest, ob du hauptsächlich eher mit größeren, mit Konzernen arbeitest, ob dir sowas auch schon mal, ja, ob du sowas, mit sowas auch schon mal begegnet ist.
Also die kleinsten Unternehmen haben vielleicht so 70, 100 Mitarbeiter, genau. Aber das sieht man überall oder häufig. Ist eigentlich gar nicht so von der Unternehmensgröße. Ich würde sogar eine andere Perspektive reinbringen. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist es überhaupt zu sehen, was Unternehmenserfolg ist.
Ja, okay, da
In
hast du
einem
natürlich recht.
Großkonzern, du arbeitest da in der 100. Abteilung irgendwo unten. Sortierst Zettel, dann siehst du nicht, wie das jetzt vereinfacht gesagt irgendwas auf Umsatz oder Gewinn Auswirkungen hat. Und das macht diese Distanz quasi von unternehmerischen Erfolg ist dann sehr, sehr groß.
Ja, da hast du recht, ja.
Also ich weiß nicht, woher das kommt. Ich meine, früher war Management, also wenn man jetzt tayloristisches Management, Scientific Management anschaut, da war ja eine klare Trennung zwischen die Leute, die entscheiden und die Leute, die quasi umsetzen. Das war damals der Ansatz. Und es gab halt den Entscheider, das hört man auch häufig noch, dieses Wort, was ein bisschen komisch ist. Und es gab dann die Leute, die halt nicht entschieden haben, anscheinend. Und in der stark verdigitalisierten, sich schnell bewegenden Welt ist aus meiner Sicht diese Trennung, es gibt den Entscheider und es gibt den Umsetzer, gar nicht mehr so offensichtlich. Jetzt schauen wir uns Vertrieb an. Eine vertriebliche Tätigkeit, du schreibst Angebote und so weiter und so fort, schließt Verträge ab. Naja, irgendwie machst du es, aber du triffst auch die großen Entscheidungen. Also kriegen wir den Auftrag oder vergeben wir den Auftrag und so weiter und so fort. Das sind ja unternehmerisch wichtige Entscheidungen. Also es fällt immer mehr zusammen. Jetzt in der Beispiel, Softwareentwicklung ist so ein anderes Beispiel oder digitales Produktmanagement. Es gibt nicht mehr so stark die Trennung zwischen, ja, das sind die Entscheider und das sind die Ausführer. Auch die Ausführer haben immer mehr Befugnisse und Gewalt oder entscheiden immer mehr. Und das ist auch wichtig, um sich schnell anzupassen. Also ist quasi die Entscheidungskompetenz wird immer wichtiger und dann kommen wir genau auf den Aspekt. Aber woran machen wir gute Entscheidungen fest? Und das ist quasi eine strategische Überlegung. Woran erkennen wir denn, was wollen wir denn verbessern? Woran machen wir das fest, dass wir gewinnen? Und da stellt sich die Frage dann, also ich gehe Strategie immer recht pragmatisch an. Also was ist das Spielfeld quasi? Ich glaube, die Uridee kommt von Martin und dann fällt mir der Name gerade nicht ein. Fällt mir schon wieder ein. Strategische Idee ist, man definiert ein Spielfeld. Also welches Spiel spielen wir eigentlich und wie wollen wir darin gewinnen? Und diese Frage muss beantwortet werden und zwar nicht nur von Top-Management, sondern auch von jedem im Team, damit da gute Entscheidungen treffen kann. Und das wird häufig nicht gemacht. Und danach überlegt man sich, woran erkennen wir denn, dass wir jetzt dieses Spiel gewinnen? Und das ist sehr schwierig. Und es gibt natürlich Kennzahlen, die sind einfach vorgegeben. Ja, was weiß ich, buchhalterisch oder irgendwelche Tools spucken das aus. Das sind die einfachen. Aber das sind häufig nicht die, die wirklich über den Unternehmenserfolg dann kurzfristig oder uns Informationen geben, wie wir tagtäglich entscheiden sollen. Genau.
Genau, ein anderer Aspekt, den ich noch einbringen wollte, das habe ich mir vorher, als ich jetzt schon so ein bisschen überlegt habe, welche Themen, welche Fragen besprechen wir oder können wir uns ansehen. Das ist das Thema, ich nenne mal, ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von Menschentypen zu sprechen, weil ich sozusagen, das so spricht ja eher gegen einen psychologischen Persönlichkeitsansatz, aber es gibt schon sozusagen so aus der Erfahrung heraus Menschen, Führungskräfte, die sozusagen sehr, sehr viele Daten benötigen, um mit einem guten Gefühl entscheiden zu können, sozusagen.
Ja.
Und dann häufig auch lange nicht entscheiden. Also dieses Weitersuchen, welche Informationen habe ich jetzt noch nicht bedacht, welche Daten habe ich jetzt noch nicht ausgewertet und so weiter. Ich kann mir aber vorstellen und gerne deine Meinung dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass eben dies, wenn ich sehr konkret mir vorher auch Gedanken gemacht habe, wie definiere ich Erfolg und welche Kennzahlen hinterlege ich, dass ich dann auch mehr Sicherheit da vielleicht auch gewinne. Und also natürlich muss man wahrscheinlich zwischendurch überprüfen, denke ich schon. Aber dass ich halt sozusagen erstmal vorher definiere, dann loslaufe, dann schaue, passt das und dann sozusagen nicht ständig diesen Überlegungs-, Entscheidungs-, Reflexionsdruck habe. Genau, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eben ein hilfreiches Tool ist zum Losgehen und auch mal dann wirklich ausprobieren.
Ja, wir setzen fast ohne Boden. Wie viel Informationen braucht es für eine gute Entscheidung? Können wir alle Informationen finden, um eine gute Entscheidung zu treffen? Und es gibt so unter, also gibt, kann man an unterschiedlichen Aspekten das anschauen. Aber wenn man ehrlich ist, die meisten Entscheidungen, die wir im unternehmerischen Produktmanagement oder als Führungskräfte treffen, sind, ich glaube, Jeff Bezos nennt es irgendwie so Two-Way-Doors. Also du kannst durch die Tür durchgehen und du kannst wieder zurückgehen. Und die Kosten, wieder zurückzugehen, sind gar nicht so hoch. Es gibt sehr, sehr wenig One-Way-Doors, also Türen, durch die du nur einmal gehen kannst. Was ist ein Beispiel für eine One-Way-Door? Vielleicht eine Ehe. Das ist eine Entscheidung, die solltest du nicht am nächsten Tag rückgängig machen. Und die kostet dich wahrscheinlich auch ein gewisser Aufwand. Also das ist eine Entscheidung, die muss man wahrscheinlich gut durchdenken, langfristig durchdenken, vielleicht auch über Jahre nicht das. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch das mit dem Verlobtsein, dass man sich das mal anschaut, ob das was für einen ist, bevor man die große Entscheidung trifft. Aber diese Art von Entscheidungen, auch wenn wir glauben, dass wir die im Geschäftlichen sehr häufig treffen, wenn wir ehrlich sind, die meisten Dinge sind relativ einfach wieder zurückzudrehen. Also vor allem, wenn es jetzt irgendwas mit digitaler Entwicklung zu tun hat. Also du kannst ein Feature machen, wenn es nicht ankommt, dann holst du es halt wieder zurück. Genau, und deswegen hier wird mehr Analyse häufig nicht das Problem lösen, weil es gibt einfach viel zu viel Information. Und es gibt vor allem Informationen, die wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Also es wird gar keinen Sinn machen, die zu analysieren, weil wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Das erfahren wir erst, wenn wir es ausprobieren und dann quasi Kontakt mit unseren Kunden oder mit unseren Mitarbeitern und Kollegen haben. Dann sehen wir alles, was wir nicht wissen. Und da ist dieses Vorgehen für eine gute Entscheidung, einfach die Entscheidung schnell zu treffen. Und dann quasi zu gucken, wie sich das System verhält, was wir für Rückmeldungen kriegen. Und das am Ende des Tages ist auch die Idee hinter Scrum. Wenn du es am Anfang gesagt hast, Scrum-Trainer, vielleicht weiß der eine oder andere nicht, was das ist, ist eine gewisse Art und Weise, Software zu entwickeln oder Produkte zu managen. Genau in dieser Welt, wo mehr Analyse häufig nicht dazu führt, dass wir eine bessere Entscheidung treffen, weil es einfach so viele Dinge gibt, die wir nicht bedenken können. Und das sind Produktmanagement relativ einfach. Kein Mensch kann dir garantieren, dass deine Kunden dieses Produkt finden werden, nutzen werden, dafür bereit sind zu zahlen und so weiter und so fort. Das wirst du nicht rausfinden, wenn du ihnen nicht etwas anbietest, ihnen etwas in die Hand gibst und dann sagen die, ja, nee, das habe ich mir aber nicht vorgestellt. Das
Also
ist die
einfach mal
Idee
testen,
dahinter.
sozusagen.
Genau. Und deswegen. Ich verstehe die Einstellung, dass manche Leute halt keine Fehler machen wollen, das gut durchdenken wollen. Und es hat bestimmt auch ein bisschen was, was man halt für ein Menschentyp ist. Weil du vorher gesagt hast, Menschentyp. 2019 habe ich in einem Unternehmen gearbeitet und da war so ein Einstellungstest. Kennst du das, wo man dieses DISC-Modell, ich glaube, heutzutage ist das total im Verruf. Das geht
Aus
gar nicht.
wissenschaftlicher Sicht auf jeden Fall, aber es wird noch an der einen oder anderen Stelle
Ja, da war irgendwie so ein
eingesetzt.
riesen Fragebogen, was ich dann für Farben habe. Genau, und
Ja.
ich glaube, da war dann die Idee, dass man quasi ein Team formt, wo die unterschiedlichen
Ja, so.
Persönlichkeitsausprägungen irgendwie drin sind. Muss ich gerade dran denken. Und ich glaube, eine gewisse Einschätzung, eine gewisse Wahrheit ist da schon drin. Aber dass halt ein Mensch nur in einer Schublade ist, ist wahrscheinlich
Ja, nee.
bisschen schwierig. Und es gibt bestimmt Leute, die sind eher ein bisschen besonder, wollen die Dinge halt durchdenken.
Ja.
Genau. Und da muss man sich auch fragen, woran liegt das vielleicht? Haben sie Angst vor den Konsequenzen, wenn sie eine Fehlentscheidung haben? Weil das ist auch noch so eine Sache. Die Güte einer Entscheidung hat nichts mit dem Ergebnis zu tun. Also in einer Welt, in der es Unbekannte gibt, die wir nicht kennen, kann die Güte der einer Entscheidung nicht vom Ergebnis abhängen, weil es gibt sowas wie Zufall.
Ja.
Also du kannst einfach Glück gehabt haben. Und da kannst du noch so lange drüber nachgedacht haben. Da kannst du auch Pech gehabt haben. Und das ist auch eine Sache, die wir durch evidenzbasiertes Management ein bisschen lernen. Was macht denn eigentlich eine gute Entscheidung aus? Also, was ist ein gutes Entscheidungsmuster? Und aus meiner Erfahrung, da schließe ich mich jetzt nicht aus, wir entscheiden häufig immer nach dem gleichen Muster. Wir sind nicht in der Lage, kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, was ist denn jetzt hier der passende Entscheidungsfindungsprozess in der Situation?
Ja.
Also, ist es eine Two-Way-Door, ist es eine One-Way-Door? Wie viel Analyse muss ich vorher betreiben? Kann ich es nicht einfach ausprobieren und so weiter und so fort? So unterschiedliche Entscheidungsmodi.
Ja, gut, weil wir natürlich auch sehr oft dann in, ich sage mal, in Automatismen halt reinfallen, sozusagen. Gerade natürlich auch, wenn es zum Beispiel auch schwierigere Entscheidungen sind, also gefühlt schwierige Entscheidungen sind, dass wir natürlich dann irgendwie auch so in Stress geraten und dann verfallen wir halt in einem, ich sage mal, in einfache Denkmuster letztendlich und machen uns dann nicht mehr die Mühe zu überlegen, in welche Richtung geht es. Aber deswegen ist es ja auch spannend, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, das ist ja auch immer so der Kern, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich zum Beispiel eine schwierige oder stressige Entscheidung treffen muss, dass ich halt wirklich mal innehalte, ja, Selbstführung, sage ich mal, innehalte und überlege, halt stopp, da habe ich doch irgendwie mal was dazu gelernt oder jetzt im Podcast gehört oder wie auch immer. Und was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, sich zu verhalten? Ja, das ist ja sozusagen immer so diese Unterbrechung dann, die ich da reinbringe, wenn ich anfange, über eingespielte Verhaltens- und Denkmuster nachzudenken.
Ja, und in dem Kern schlägt so meine Arbeit oder generell evidenzbasiertes Management so ein bisschen rein. Erstmal zu akzeptieren, es gibt jetzt nicht die perfekte Entscheidungsvorlage, sondern es ist situativ. Also die erste Frage, was haben wir hier überhaupt für eine Situation? Ist es eine Entscheidung, die ich überhaupt treffen muss? Muss jemand anders treffen? Welche Input-Parameter haben
Ja.
wir? Und der zweite Punkt ist dann, dass wir unsere Arbeit weniger als Fakten betreffen, sondern eher alles ein bisschen aus der wissenschaftlicheren Brille. Wir nehmen an, das sind Hypothesen, wir glauben, dass es das so eintritt. Und wir überlegen uns quasi, muss gar nicht so formal sein, aber eher ein Experiment. Also wir glauben, dass das ist, daran erkennen wir, dass es das dann auch wirklich so stattgefunden hat. Und nach einer gewissen Zeit schauen wir uns dann an diesen festen, fixen Kennzahlen das an, ob das da eingetreten ist. Und diese Kennzahlen gilt halt auch erstmal zu finden, wie du sagst. Und das sind häufig nicht die offensichtlichen, an denen an denen jede Abteilung oder so gemessen wird, sondern wir brauchen relativ spezifische dann für unseren Auftrag im Unternehmen. Die sind jetzt im Produktmanagement viel anders als in der HR-Abteilung zum Beispiel. Genau,
Ja.
das ist im Kern.
Ein Aspekt, den hattest du, glaube ich, auch in deiner Mail geschrieben. Und den würde ich jetzt gerne noch einführen als Stichwort, nämlich Führung unter Unsicherheit. Weil das, was du beschreibst, ist ja letztendlich eigentlich sehr, sehr gut geeignet für Führen unter Unsicherheit. Weil ich habe ja, also Führen unter Unsicherheit ist ja eigentlich der Standard, wenn wir ehrlich sind. Ich habe
Ja.
ja, woher soll die Sicherheit kommen? So. Und dieses Vorgehen auch mit dem Experimentieren, Ausprobieren, das mal antesten, funktioniert das nicht, das ist ja letztendlich eigentlich auch der Umgang damit sozusagen. Indem ich akzeptiere, also es ist ja, ich glaube, der erste Schritt ist auch mal Akzeptanz. Die ultimative Sicherheit gibt es nicht, ja. Und dann verwende ich das, was du gesagt hast, bewusst als Führungsinstrument oder auch Managementinstrument. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, ja, sozusagen, dass das eigentlich ein wichtiges Vorgehen oder ein spannendes Vorgehen ist beim Thema Führung unter Unsicherheit.
Genau, und wenn wir unter Unsicherheit sprechen, da bin ich 100% bei dir. Sowas wie Sicherheit gibt es relativ wenig. Und bei der Unsicherheit brauchen wir vielleicht noch eine Abstufung. Es gibt die Abstufung bezüglich des Risikos und wie sehr ist unser Leben in Gefahr. Ich übertreibe es ein bisschen. Diese Hürde muss man nehmen, weil wenn unser Leben in Gefahr ist, dann wird ist das Experimentieren der falsche Ansatz. Dann würden wir über Hierarchie arbeiten. Das siehst du jetzt zum Beispiel bei der Feuerwehr, bei der
Klar.
Polizei, im Militäreinsatz. Da gibt es eine klare Sache, wie das Zeug gemacht wird und einer sagt, dass wir das jetzt machen. Da wird auch nicht hinterfragt, wohl wissend, dass da Leute verletzt werden können. Das ist
Und dass es auch die falsche
einkalkuliert.
Entscheidung sein kann.
Genau, aber
Weil
das ist jetzt
aber es
quasi.
muss sozusagen, klar, damit sozusagen schnell ohne
Genau.
Diskussionen agiert werden kann, ist das natürlich der
Genau.
Ansatz. Ja.
Und im Business-Kontext würde ich jetzt mal behaupten, kommt es häufig, also ich hoffe nicht so häufig vor. Ich habe das jetzt ein konkretes Beispiel, ich habe es einmal erlebt, das ist jetzt so, lass es 3 Jahre her sein. Da wurde ein Unternehmen, während ich anwesend war, als Berater quasi gehackt, ein Cyberangriff. Und die eintrainierte Handhabe war, alle Computer ausschalten, zuklappen, alle externen müssen das Gebäude verlassen. Niemand darf mehr irgendwas machen, damit quasi der Angriff oder der Virus sich nicht im Netzwerk weiter ausbreiten kann. Das war eine so eine Situation, da ging es wirklich um, naja, da konnten Leute verletzt werden, im Sinne, das Unternehmen konnte verletzt werden. Da braucht man kein Experiment. Aber das passiert eigentlich, das ist nicht so das häufig. Meistens hast du ein bisschen mehr Zeit, bis es zu so einer Konsequenz gibt. Und genau da ist dieser experimentierende Ansatz, der aus meiner Sicht auch viele charismatischere Führungskräfte auszeichnet, die einfach auch offen sind, zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Das macht die aus meiner Erfahrung macht es Führungskräfte ein bisschen menschlicher und dadurch fallen sie aber nicht in der Gunst ihrer Mitarbeiter oder ihres Teams, sondern A, der ist so ehrlich, der gesteht auch ein, wenn er sich irgendwo geirrt hat. Und genau da ist dieser Ansatz super, also auch in der Führungsarbeit. Und das kannst du einfach auch sprachlich relativ einfach umsetzen. Anstatt zu sagen, ich weiß, dass das so und so sein wird, kannst du es so sagen, ich glaube, das wird so und so sein. Und wenn das eintrifft, wird dann das und das passieren. Und nur diese sprachliche Änderung zeigt, dass du das ein Restrisiko ist, dass eine Unsicherheit da ist, dass was nicht funktionieren wird. Und das ist nochmal der kleine Unterschied. Da ist das Experimentieren gut. Es gibt aber auch relativ wenige Situationen, wo man das vielleicht diesen Ansatz nicht wählen sollte.
Klar, auf jeden Fall. Ein Gedanke noch dazu. Bei diesem, weil das hattest du jetzt gesagt, so in dem Nebensatz, sage ich mal, dass dann sozusagen ja, Führungskräfte, authentische, gute, charismatische, wie auch immer, Führungskräfte dann auch sagen, okay, da habe ich mich jetzt vielleicht geirrt, da müssen wir jetzt vielleicht auch was anders machen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der da ganz wichtig dabei ist. Also es ist natürlich der Mut, irgendwie Fehler zu machen und vorher diese und vorher vielleicht auch diese Erfolgsdefinition aufzusetzen und zu überlegen, welche Daten brauche ich dazu. Das ist vielleicht auch ein analytischer Part, aber auch sozusagen dann den Mut zu haben, wenn man sieht, dass es in die falsche Richtung läuft, ja, sozusagen einen Richtungswechsel einzuschlagen. Da ist halt natürlich die Frage. Weil manchmal kann es ja sein, es funktioniert noch nicht. Ja? Hast du da irgendwie vielleicht noch ja, einen Gedanken dazu, einen Impuls dazu? Wann ist es der Moment zu sagen, dieses Experiment ist gescheitert, wir müssen was anders machen?
Und da kommen, okay, kommen wir ins Eingemachte. Also Evidenz ist nicht gleich Evidenz. Also dein Bauchgefühl ist keine Evidenz. Zweimal Bauchgefühl ist schon ein bisschen evidenter, also schon fast Datenpunkte. Das ist das eine Spektrum, das auf der einen Seite, ich stelle mir das mal wie so eine Treppe vor. Und auf der anderen Seite der Treppe oder des Spektrums haben wir quasi, sagen wir mal, wissenschaftliche Evidenz. Weil wir haben kontrollierte Experimente gemacht. Das ist jetzt ein Naturgesetz, dass das so ist. Und in der Führungsarbeit oder im Produktmanagement oder generell im Management sind wir irgendwo dazwischen. Was wir nicht wollen, ist alles nur auf eine Meinung entscheiden, unser Bauchgefühl, weil wie du sagst, Unsicherheit, da kann vieles schiefgehen. So, da können wir uns unterschiedliche Evidenzstufen anschauen. Wie belastbar sind denn die Hinweise, dass es etwas funktioniert und zwar zu welchem Zeitpunkt? Und machen wir es einfach. Schauen wir uns ein Unternehmen an, da ist es ganz relativ klar, was die meiste Evidenz ist. Wahrscheinlich eine Umsatzsteigerung als Beispiel. Also die Maßnahme war gut, weil dadurch haben wir mehr Geld gemacht oder wir haben Geld eingespart oder die Gewinnmarge verbessert. So, wie du richtig sagst, das kann aber irgendwann im nächsten Jahr sein, dass das passiert. Also die Entscheidung, dass ich heute ein Angebot an den Kunden rausschicke, wird dann irgendwann nächstes Jahr vielleicht erst seine Früchte tragen. Und deswegen müssen wir ein bisschen gucken, was sind denn die belastbaren Fakten, die wir jetzt erheben können, die uns zeigen, dass wir in diese Richtung uns bewegen. Also was sind die Sachen, die wir jetzt erheben können, dass wir, also wenn unser Ziel ist, mehr Umsatz zu machen. Man nennt es was Frühindikatoren. Also was sind die Frühindikatoren? Und es gibt auch ein paar Dinge, die sind Indikatoren, die uns zeigen, dass wir nicht in diese Richtung gehen. Ich mache ein Beispiel. Matratzengeschäft. Genau. Also, was ist ein Frühindikator, dass jemand eine neue Matratze kauft? Ist ein echtes Beispiel.
Rückenschmerzen. Oder von wie das Matratzengeschäft das dann merken kann,
Genau,
meinst
also
du?
wir wissen beide, wenn der Kunde kauft, dann haben wir den maximalen Nachweis, dass es
Er hat die
funktioniert
Entscheidung
hat.
getroffen.
Genau,
Okay.
und wir wissen, wir haben, machen Geld. So.
Was ist der erste Indikator? Der erste Indikator wäre, dass man vielleicht irgendwie mal was googelt oder so zu diesem Thema oder dass man es, sag mal, Window Shopping mal ins Fenster von dem Matratzengeschäft reinschaut. Der nächste Schritt vielleicht auch, okay, man geht irgendwie mal rein und sagt, will sich vielleicht noch gar nicht beraten lassen, sagt, ich schaue erst mal, also vielleicht so in diese Richtung.
Was noch? Jetzt sind wir im Geschäft, jetzt wird es interessant. Denk
Ach
an
so, jetzt sind wir im Geschäft. Ja
ich.
gut, also dann natürlich, wenn ich vielleicht auch mal eine Frage stelle und sage, was ist denn jetzt mit dieser Matratze, was ist denn der Unterschied zwischen zwei Matratzen oder so, also dass ich offensiver auf jemanden auf zuge, auf einen
Kontakt.
genau Kontaktpunkte habe.
Genau, und jetzt wäre jetzt ein Evidenzpunkt, also ein belastbarer Hinweispunkt, wie du richtig gesagt hast, die Anzahl der Kontakte von Kunden oder Anfragen von Kunden zu Servicemitarbeitern ist einer. Und jetzt könnten wir sagen, wenn wir jetzt Manager von dem Matratzenladen werden, hey, wollen wir uns, daran erkennen wir Erfolg. Also wir wollen, es ist ein guter Tag, wenn wir viele Gespräche mit Kunden haben. Das ist total offensichtlich, weil wir kommen gleich zu ein paar, die nicht so offensichtlich sind. Daran könnten wir frühzeitig vielleicht einen Frühindikator haben, dass wir heute mehr Umsatz machen, weil Leute sprechen uns. Es gibt noch einen anderen, der ist relativ interessant. Da kommt man auch erst drauf, wenn man sich viel damit beschäftigt. Und zwar, ob du alleine kommst oder mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann. Ist
Ja,
ein
okay.
Indikator, weil die wenigsten
Mit
kaufen
anderen
Mat
Entscheidern
genau,
sozusagen.
kaufen Matratzen für ihr Ehebett alleine. Das machen immer zwei. Also daran kannst du schon erkennen, ah, okay, das ist ein Frühindikator, dass Kaufbereitschaft da ist. Ah, die kommen zu zweit, die lassen sich beraten, wie du gesagt hast, genau. Und jetzt kommen wir aus Produktmanagement-Sicht genau in die Sache rein. Also das sind, darauf würden wir jetzt versuchen zu optimieren. Also wie schaffen wir es, dass Leute zu zweit kommen, dass sie mit Mitarbeitern sprechen? Und wenn du jetzt in einen Matratzenladen reingehst, da wird auch relativ viel in die Richtung gemacht. Also zum Beispiel kannst du Probe liegen, das wäre ein anderes Beispiel, dass das so eine Folie drüber ist, dass du dich ins Bett legen kannst. Lauter so Dinge oder Preise, damit du den Rabatte besprechen Sie bitte die Mitarbeiter an und so. Und jetzt machen wir evidenzbasiertes Management im Produktmanagement. Also Produktmanagement, wir wollen was verkaufen. Was sind die Frühindikatoren, dass wir erfolgreich sind? Ja, es ist der Abschluss am Ende, aber es gibt schon, wie du sagst, Leute kommen auf die Homepage, ist der erste Beweispunkt. Noch nicht so stark. Besserer Punkt, die Leute kommen ins Geschäft, besser. Die Leute kommen zu zweit ins Geschäft mit ihrer Frau oder mit ihrem Mann. Die Leute sprechen den Mitarbeiter an und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir, wie so eine Evidenzleiter, die so nach oben geht, immer belastbarere Informationen. Und daran können wir jetzt schon erkennen, dass langfristig vielleicht was erfolgreicher ist als was anderes. Also wenn wir jetzt eine Maßnahme machen und dadurch sprechen jetzt nicht mehr Leute die Beratungsmitarbeiter an oder sie kommen jetzt vermehrt alleine, dann war das wahrscheinlich. Kann man schon relativ früh erkennen, ist nicht das, was in die richtige Richtung geht. Und das kannst du jetzt in deiner Management-Praxis als Führungskraft überall sehen. Was sind denn die Frühindikatoren, die mir zeigen, dass langfristig die Entscheidung, die ich treffe, funktioniert hat? Und das ist am Anfang eine schwierige Sache, sowas rauszufinden, weil da musst du auch relativ gut verstehen, naja, was haben wir denn hier für ein Spielfeld? Wie gewinnen wir hier? Also was machen wir denn eigentlich hier? Woran erkenne ich denn frühzeitig das, was funktioniert, zum Beispiel bei Einstellungsprozessen und so weiter? Woran erkenne ich frühzeitig, dass das ein guter Bewerber ist, bevor ich viel Zeit reinstecke oder dass er bei uns im Unternehmen bleibt und so weiter und so fort? Das sind alles so unterschiedliche Evidenzgrade, die wir aber dann für unsere Hypothese und für unsere Experimente quasi nutzen können. Als Beispiel.
Sehr, sehr
Das war jetzt sehr
spannend.
produktspezifisch.
Ja, aber ich glaube auch
Nee,
sehr
aber.
praxisorientiert. Also das kann ich mir sozusagen vorstellen. Ich habe jetzt gerade auch zum Beispiel daran gedacht, wir haben jetzt vor kurzem auch einen Vorhang gekauft und da habe ich mir zum Beispiel Muster mit nach Hause genommen, würde ich auch vielleicht damit reinnehmen. Ja, also
Genau.
das geht ja auch alles in diese Richtung.
Und einen letzten Satz, wenn ich sagen
Ja.
darf. Häufig wird immer, höre ich immer so das Vorurteil, ja, Simon, du machst ja Produktmanagement, wir machen hier Organisationsentwicklung und so. Und aber am Ende des Tages, bei beiden geht es eigentlich um das Gleiche. Beim Produktmanagement wollen wir, ist unser Kunde, die kaufende Kundschaft, die eine Verhaltensänderung zeigen muss, also spricht mit Vertriebsmitarbeiter, legt sich auf die Matratze, bringt ihre Ehefrau, Ehemann mit. Bei Unternehmensumstrukturierungen oder Organisationsentwicklung ist halt der Kunde der Mitarbeiter. Was müssen die Kunden in
Ja.
Zukunft anders machen? Also wenn wir jetzt eine neue Policy machen, was weiß ich, Leute sollen mehr KI nutzen oder sollen im Büro arbeiten, weil sie produktiver sind. Woran erkennen wir, dass das Ganze erfolgreich ist? Es sind die gleichen Fragen. Der einzige, die Brille ist, der Kunde ist ein anderer. Der ist jetzt nicht der zahlende Endkunde, sondern
Ja.
ist halt, wir betrachten quasi aus HR-Sicht oder als People-Development-Sicht unsere Kollegen als Kunden und schauen, was sollen wir für Verhalten an den Tag legen, was uns langfristig dazu führt, dass wir quasi Kosten reduzieren,
Ja.
Gewinn steigern und so weiter. Das ist das gleiche Denke. Also man kann gleichen Ansatz wählen, nur diese eine kleine Änderung muss man machen. Und das ist sehr, wie soll ich sagen, sehr unintuitiv für viele, so über Veränderungen nachzudenken.
Ja.
Also konkrete beobachtbare Verhaltensänderungen. Also ich meine,
Ja,
wir
ja.
häufig machen wir was, dann hoffen wir, dass es halt irgendwie dann funktioniert. Aber was wollen wir eigentlich sehen, dass wir frühzeitig sehen, dass es funktioniert? Und das ist eine spannende Frage.
Ja. Also so diese, ich sage mal auch Wirkungsorientierung sozusagen. Ja.
Genau, das steckt da. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Tut
Alles
mir
gut.
leid.
Ich habe sie noch gar nicht gestellt.
Ach so.
Weil wir ja jetzt auch schon zum Ende unseres Interviews kommen, habe ich zum Schluss einfach noch mal für dich ja, kurze Abschlussfragen. Und zwar jetzt einfach noch mal, wenn wir drauf blicken aus der Metaperspektive, aus der Vogelperspektive, was würdest du jetzt zum Beispiel an einer neuen Führungskraft oder einer Führungskraft, die sagt, okay, hört sich super spannend an, will ich irgendwie bei mir einführen, was würdest du als Tipp mitgeben, wie man an das Thema Evidence-Based Management rangeht oder evidenzbasierte Führung?
Sei ehrlich und stell dir die Frage, woran erkenne ich, dass das erfolgreich ist? Und wann schaue ich mir das an, ob es ein Erfolg war oder nicht? Das ist die erste Frage. Das ist so der Startpunkt.
Und vielleicht, ich würde noch ergänzen, weicher noch sozusagen, traue dich Fehler zu machen, sehe Fehler als Teil des Lernprozesses. Und ich fand ganz spannend auch dieses Thema, das Formulierungsbeispiel, nicht zu sagen, wir machen das jetzt so, ich habe das jetzt so entschieden, ich weiß, wie das jetzt ist, sondern ich glaube, oder man könnte ja vielleicht sagen, meine Hypothese ist, dass es so und so ist, lasst uns das so und so ausprobieren, ja.
Und das ist auch ein Riesenhebel im Führungsstil oder im Führungswerkzeug, wenn jetzt ein Mitarbeiter hat, eine Idee hat. Da gibt es ja Führungskräfte, die sagen, nee, machen wir nicht, machen wir so, wie ich sage. Oder du kannst natürlich den Ball ein bisschen in sein Spielfeld schieben, aber dann schießen, aber dann hast du das Problem, ja, wenn es schief geht, haftest trotzdem du. Deswegen wäre die eine Alternative, wenn man delegiert quasi, okay, du glaubst, dass es eine gute Idee ist. Woran erkennen wir denn, dass das funktioniert? Lass uns das mal
Ja.
als ausprobieren. Und dann nach einer gewissen Zeit schauen wir uns gemeinsam die Zahlen an. Dann hat er einen
Ja.
Lerneffekt und du bleibst als Führungskraft immer noch in der Kontrolle, weil du auf das Endergebnis schaust und frühzeitig merkst, ob das in die richtige Richtung geht oder du quasi intervenieren kannst. Wenn du sagst, lass uns dann 2 Wochen nochmal zusammensetzen und schauen, ob das und das passiert ist. Wenn es dann nicht passiert ist, dann hast du die Möglichkeit doch, dass du sagst, wie es geht. Also auch als
Ja, wobei ich auch insgesamt sagen würde, ich glaube, dass auch ein großer Wert drin liegen kann, einfach generell diese Art des Denkens und des Entscheidens generell also im Team, sage ich mal, einzuführen und sozusagen, also auch wenn ich jetzt verantwortungsvollere Teammitglieder habe, wo ich sagen würde, was weiß ich, manche Entscheidungen trefft ihr ohne mich oder ja, manche Vorschläge bringt ihr auch sozusagen selbstständig und ich möchte da so eine Entscheidungsergebnisverantwortung reinbringen, dann kann ich ja diese Art des Denkens und diese Tools ja auch sozusagen ins Team reintragen. Ja, also das ist ja dann sozusagen dass wir im Team insgesamt zu arbeiten. Das ist ja auch ein lernendes, experimentierendes, evidenzbasiert arbeitendes Team. Das ist ja, hat ja auch einen gewissen Wert, sage ich mal.
Ja.
Ja.
Und wollte sagen, das Stichwort hier, was man häufig nutzt, was die meisten nur falsch nutzen, ist OKRs. Objective and Key Results, das ist genau hier
Ja.
so ein Managementwerkzeug in dem Bereich. Das Problem ist, dass meistens bei den Key Results dann irgendwie, keine Ahnung, nutzt die KI so und so häufig, das ist ein schlechtes Key Result, sondern wir wollen wirklich so Key Results haben, die unternehmerischen Erfolg zeigen.
Ja.
Also bei den Matratzenbeispiel jetzt. Er legt sich auf die Matratze. Solche Dinge, wo wir wirklich sagen können, okay, wenn das passiert, dann sind wir erfolgreich. Und das ist dann quasi das, ich nenne es jetzt mal Kontroll- oder Steuerungswerkzeug für Führungskräfte, wenn sie das jetzt mit dem ganzen Team praktizieren wollen, als
Ja.
Beispiel. Das mache ich auch ganz viel. Also auch bei so Transformationen ist das immer das Werkzeug.
Ja, sehr schön. Super. Vielen lieben Dank, Simon, für die
Wir könnten
Einblicke.
den ganzen Tag
Wir können den
weiterreden.
ganzen Tag reden. Wir können jetzt über
Haben wir noch nicht
OKRs auch noch weiterreden. Da gibt es
über
wahrscheinlich auch
Scrum
eine
haben wir auch
ganze
noch nicht geredet.
Podcast-Folge.
Ja.
Aber ja, wir wollten uns ja heute jetzt auf dieses Thema fokussieren und da einfach mal so die wichtigsten Impulse von deiner Seite auch teilen. Wenn man jetzt nochmal tiefer einsteigen möchte, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wo findet man dich denn?
Ja, ich muss zugeben, ich habe nicht meine Homepage. bei LinkedIn. Genau, das ist so
Einfach
das
Simon
Wahrscheinlich.
Schlossmann. Wir werden
Ja,
das
ich
dann nochmal in
glaube.
den Shownotes verlinken. Und dann kann man sozusagen sich bei dir auch melden, wenn
Ja.
noch weiterführende Fragen sind.
Genau, sonst, weil ich schreibe auch recht viel darüber, aber das findet man auch bei LinkedIn. Ich habe so ein
Sehr schön,
Newsletter.
ja.
Genau.
Super. Dann vielen lieben Dank für die Einblicke. Es war sehr spannend, auch für mich. Das mit den Matratzen wird mir jetzt in Erinnerung bleiben.
Ja, das ist so ein tolles Beispiel, als.
Das war wirklich ein sehr gutes Beispiel. Ja, und hoffe natürlich auch, dass die Hörerinnen und Hörer einiges für sich mitnehmen konnten und freue mich dann, wenn wir natürlich im Austausch bleiben und wenn die Hörerinnen und Hörer nächste Woche wieder reinhören. Vielen Dank und bis dahin eine gute Zeit.
Danke, dass ich da sein durfte.